Einen wunderschönen Buongiorno, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Herzlich willkommen hier bei eurem neuen Lieblingspodcast, meinem neuen Musikpodcast hier bei Nachts im Plattenladen. Mein Name ist Chris und ich bin seit über 10 Jahren im Radio tätig und habe mir diesen kleinen Safe Space hier eingerichtet, um euch aktuelle Rock News, Newcomer Bands und alte Perlen hier mal wieder vorzustellen. Und dem würde ich sagen, starten wir rein in unseren Podcast diese Woche.
Nachts im Plattenladen.
Wir schauen natürlich auf die letzte Woche. Was war so los in der Welt des Rock? Da ist viel passiert. Da haben viele Leute neue Alben, neue Singles und auch Preise bekommen. Doch das Ganze wird natürlich verpackt in unserem
Rock, Rock, Rock Roundup.
Lassen wir mal die ganzen Preise irgendwie stehen, denn eine Sache, die auf jeden Fall ordentlich für Wirbel gesorgt hat, war die Sache von Kraftklub. Ja, Chemnitz, ja, Montagmorgen, über dem Dach der Stadthalle, ein riesiger, leuchtender Schriftzug. Darauf steht, jetzt haltet euch fest, Sterben in Karl-Marx-Stadt. Kein Kontext, kein Absender, nur ein mysteriöser Countdown, der auf Null runtertickt. Und ganz Chemnitz fragt sich natürlich, was geht hier ab? Ist das Kunst? Kann das weg? Ist das Protest, Promo oder irgendwie alles gleichzeitig? 2 Tage lang brodet die Gerüchteküche und dann die Auflösung. Kraftklub steckt dahinter. Die Söhne der Stadt, die sich nie zu schade sind, Chemnitz zu feiern und auch herauszufordern, liefern mal wieder eine Aktion, bei der sogar Banksy neidisch gucken würde. Doch das war erst der Anfang, denn die große Überraschung kam ja erst am Abend des 28. Mai. Ein geheimes Kraftklub-Konzert. Kein Vorverkauf, kein Social Media, nur ein QR-Code und eine Handvoll Glücklicher, die dabei sein durfte. Ort des Geschehens, das Schauspielhaus. Symbolträchtig, kreativ, komplett überlaufen, ein echter Chemnitz-Moment halt. Und jetzt ist die Katze dann am Ende doch komplett aus dem Sack, denn Kraftklub veröffentlichen am 30. August in diesem Jahr ihr brandneues Album und ja, es trägt genau diesen Titel. Sterben in Karl-Marx-Stadt. Schon eine ordentliche Ansage, oder? Der erste Vorab-Track, ein Song reicht, ist ja bereits draußen, knallt wie eh und je, ist laut, wütend, voller Haltung und ein Sound, der genau weiß, woher er kommt und wohin er auch will. Und natürlich geht's auch auf Tour. Quer durch Deutschland mit Konzerten unter anderem in Leipzig, Berlin, Köln und natürlich auch Chemnitz. Und der Vorverkauf, ja, der startet diese Woche und wenn man den Fans Glauben schenken darf, sind die Tickets schneller weg als warme Brötchen am Sonntagmorgen. Kraftklub zeigen wieder mal, dass sie mehr sind als nur eine Band. Sie sind ein Statement, ja, ein Kulturereignis und sie schaffen es immer wieder, Musik, Politik und Stadtgeschichte zu einem echten Erlebnis zu verbinden. Sterben in Karl-Marx-Stadt ist nicht nur ein Albumtitel, es ist Gesprächsanstoß, ein Echo aus der Vergangenheit, das mitten in der Gegenwart trifft. Und du kannst dabei sein, hol dir die neue Single, check die Tourdaten und wer weiß, vielleicht siehst du sie wieder, ja? Wo alles begann, in Karl-Marx-Stadt, in Chemnitz. Doch gehen wir mal von Chemnitz nach Paris. Tief unter den Straßen von Paris, in den kalten, engen Gängen der Katakomben, da steht eine Band in einer halbbeleuchteten Gruft. Keine tobende Masse, keine Pyro, nur Stein, Skelette und die Musik. Das ist Alive in the Catacombs, der neue Konzertfilm von den Queens of the Stone Age. Und es ist vielleicht das, ja, intensivste, was du in diesem Jahr im Rockbereich zu sehen bekommst. Die Katakomben von Paris sind ja legendär. Mehr als 6 Millionen Skelette lagern dort unterirdisch. Ein Ort der Ruhe, der Geschichte, des Todes. Und genau hier entscheiden sich Josh Om und seine Band für ein exklusives, nahezu akustisches Konzert. Der Sound absolut reduziert, trotzdem aber rau, aber auch zerbrechlich, aber unglaublich dicht halt auch. Die Queens of the Stone Age haben da keine Angst, sich neu zu erfinden. Nach Jahren voller bombastischer Touren und wuchtiger Alben ist Alive in the Catacombs fast wie ein, ja, Anti-Statement. Ja, kein Hallenspektakel, sondern ein Konzert, das sich wie ein geheimnisvolles Ritual anfühlt. Begleitet das Ganze von einem Streichtrio, reduziertes Equipment, aber halt trotzdem halt volle Atmosphäre, ja. Und der Film selbst ist mehr als ein Konzertmitschnitt. Er ist kunstvoll inszeniert, fast cineastisch und die Beleuchtung spielt mit Schatten, Grabsteinen, also ja, alle Horrorfans müssten voll auf ihre Kosten kommen, ja. Die Kamera streift durch Gänge voller Knochen, während die Musik über leise Lautsprecher hallt. Und das Ganze wirkt wie ein, ja, fast wie ein Fiebertraum zwischen Apokalypse und Andacht. Und neben Klassikern wie Go With The Flow und No One Knows gibt's auch neue Arrangements und selten gespielte Songs, und Josh Ormes Stimme klingt so ein bisschen brüchiger, aber trotzdem irgendwie ein bisschen reifer. Fast als würde er sich mit den Geistern dort unterhalten, um das Ganze mal so ein bisschen bildlich darzustellen. Der Film, der erscheint am 5. Juni 2025 weltweit über die Bandplattform. Fans, die früh vorbestellen, bekommen exklusive Behind-the-Scenes-Clips, Interviews mit der Crew und Einblicke in die Proben. Und wer mehr will als Spotify-Playlists, der bekommt hier eine audiovisuelle Erfahrung, die Gänsehaut macht. Alive in the Catacombs zeigt, dass Rock mehr sein kann als nur laut. Ja? Er kann leise und tiefgründig sein, und Queens of the Stone Age liefern hier keine Doku, sondern ein Kunstwerk. Ja? Düster, schön und kompromisslos eigentlich. Richtig gute Nummer.
Open Stage.
Die Open Stage, meine kleine Podcast-Bühne, die ich deswegen extra ins Leben gerufen habe, eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, um Newcomer-Bands eine Plattform zu geben, wo sie sich zeigen können, wo sie sich vorstellen können, ja, wo sie vielleicht sagen können, ey, schaut doch mal dahin, da konnten wir uns mal so ein bisschen zeigen, da konnten wir ein bisschen mit jemandem sprechen und unsere Musik vorstellen. Dafür ist dieser wunderbare Podcast gedacht. Und es gibt Bands, ja, da hört man einen Song und weiß sofort, die meinen das ernst. Ja, keine Show, kein künstlicher Hype, sondern in diesem Fall drei junge Musiker, die machen, worauf sie Lust haben. Die Band heißt Last Exit Brooklyn. Und was wie der Titel eines Indie-Films klingt, ist der Start in eine ziemlich ehrliche Musikwelt. Klar, bei dem Namen denken viele sofort an den Roman Last Exit to Brooklyn, aber der Bandname hat eigentlich einen viel alltagstauglicheren Ursprung.
Ehrlich gesagt, wir wissen, dass es das Buch gibt, wir wissen, dass es diesen Roman und den Film gibt. Wir fanden das Wort Brooklyn sehr, sehr gut. In dem Zimmer von unserem Bassisten hängt vor der Tür bzw. über dem Türrahmen ein kleines Schildchen, und da steht Exit. Da hatten wir Exit und Brooklyn und dann Last Exit Brooklyn.
Ja, so einfach kann es gehen, ja. Manchmal reicht einfach ein Türschild für den richtigen Bandnamen. Musikalisch bewegen sich Last Exit Brooklyn irgendwo zwischen Indie-Rock, 90s-Feeling und ehrlichem Punk-Vibe. Ganz reduziert eigentlich aber auf das Wesentliche.
Wenn ich versuchen müsste, den Sound unserer Band zu beschreiben, würde ich sagen, trocken, ehrlich und wirklich dynamisch. Wir sind auch einfach drei, das heißt Bass, Schlagzeug, Gitarre und unsere Vocals dazu, und es harmoniert, und ich glaube, das macht auch richtig Spaß.
Ja, klein, aber laut. Drei Leute und eine Menge Energie. Auch bei TikTok lassen sie es krachen, aber nicht mit Choreos, sondern mit echten Einblicken hinter die Kulissen. Da gibt es den Proberaum zu sehen, da gibt es einen Quatsch und ein bisschen Blödsinn zu sehen, ja, Covers, alles ist mit dabei.
Ich glaube, da haben wir gerade unsere 20.000 Follower geknackt, und dann war das für uns ein Moment. Wir wollen den Leuten mal zeigen, wie es bei uns abläuft, wie wir einfach mal ein bisschen auch Spaß haben hinter der Bühne, wenn wir unsere Songs üben. Das heißt, wir haben das Handy spontan aufgestellt, uns hingestellt und haben dann losgespielt. Und ich glaube, man sieht auch sehr, sehr witzig, wie wir einfach ab und zu komplett weggehen von den Songs, die wir spielen, spielen mal ein Cover, haben Spaß dabei, lachen viel. Es macht Spaß, wenn auch jemand mal was erklären muss. Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch schauen, dass wir sowas öfter machen können, weil uns persönlich hat es auch sehr Spaß gemacht.
Ja, und nicht jeder Song ist laut, manchmal wird's auch richtig ruhig, wie bei Spring, einer B-Seite, die ein Thema anspricht, das viele kennen, Abschied nehmen, und zwar das Ganze im besten Fall noch ohne Drama.
Da geht's ein bisschen um dieses tiefere Gefühl, auch mal auf Wiedersehen sagen zu können, ohne dass es gleich nach einem traurigen Abschied klingen muss, weil ich glaube, man erinnert sich oft lieber an diese schönen Dinge, wenn es weitergeht im Leben, und nimmt die Person, mit die man getroffen hat, auch weiterhin mit.
Wie die Songs entstehen? Tja, meistens ganz ohne Plan, aber dafür mit jeder Menge Teamgeist.
Das Songwriting ist bei uns sehr spontan, muss ich echt sagen. Das heißt, ab und zu hat Valentin eine Idee, das ist unser Bassist. Ab und zu hat er Max mal einen Text vorgeschlagen. Und ab und zu habe ich auch mal einen Song weiter ausgearbeitet. Wirklich fertig geschrieben, die Songs, wird immer zu dritt. Das heißt, jeder ist beteiligt an den Songs. Und deswegen gehen wir auch immer schön an. Jeder von uns hat Songwriting und Lyrics-Rechte.
Ich weiß, klingt irgendwie ein bisschen chaotisch, funktioniert aber irgendwie und genau das hört man auch. Ja, und manchmal startet eine Band nicht im Club, sondern irgendwie in der Kirche.
Das war eher so eine Künstler-Vernissage, würde ich sagen, in einer kleinen evangelischen Gemeinde. Da haben wir nur, ich glaube, 2 Songs gespielt. Einen akustisch, einen ein bisschen mehr elektrisch. Und da hatten wir sehr Spaß. Ich kann mich noch daran erinnern, da ist mir der Gitarrenständer umgefallen, als ich Gitarre wechseln wollte. Wir waren natürlich ordentlich nervös, aber ich glaube, dem Publikum hat sehr Spaß gemacht. Uns hat sehr Spaß gemacht und da wussten wir, wir wollen das auf jeden Fall weiterhin verfolgen.
Ja, kein Videobeweis, aber dafür eine Erinnerung, die bleibt. Oasis, Green Day, Beatles, alles Einflüsse, die mitschwingen. Nicht, weil sie hip sind, sondern weil sie ehrlich sind.
Also musiktechnisch beeinflusst uns beim Songwriting immer die Musik, die wir auch aktiv hören. Diese etwas ehrliche, nicht immer perfekte Musik, einfach um Stimmung und Spaß zu haben. Ich glaube, wenn man es auf Künstler runterbrechen müsste, sind es wahrscheinlich Oasis, Green Day, die Stones, Beatles, auf gar keinen Fall vergessen, die sind großartig und sie sind einfach absolute Meister und Musen, was das angeht.
Ja, trotz allem Spaß in ihrer Musik steckt da auch sehr viel Haltung drin, gerade in Zeiten, die alles andere als einfach sind.
Für uns ist es dieses Gefühl, wir sind in einer Generation, wir bewegen uns auf gefühlt eine Spitze zu, die wahrscheinlich durchaus ihre Gefahren mit sich birgt. Und in der Zeit wollen wir halt das Gefühl vermitteln, dass wir was ändern müssen, dass wir weitermachen müssen und dass man auch einfach mal sagen muss, das gehört jetzt nicht mehr dazu, das braucht man jetzt nicht. Und ich glaube, wir wollen da direkt an der Bühne beginnen. Das heißt zu sagen, das ist ehrliche Musik, oft auch ein bisschen dynamischer, ein bisschen warnender. Genau.
Aktuell arbeiten Sie an Ihrer zweiten Single und haben große Lust auf alles, was da kommt, auch wenn zwischen Studium und Leben nicht immer alles einfach ist.
Momentan arbeiten wir im Studio an unserer zweiten Single. Wir haben unsere erste rausgebracht, die hat sehr Spaß gemacht, die ist gut angekommen, es freut uns sehr. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Wir mögen den Song sehr, ist einer unserer ersteren Songs, die wir überhaupt geschrieben haben. Und er hat definitiv ein bisschen Laune zum Wachrütteln. Und wir freuen uns jetzt dann wieder richtig loslegen zu können im Frühsommer.
Ja, also unbedingt reinhören. Last Exit Brooklyn gibt's überall, wo es Musik gibt und manchmal eben auch da, wo man es nicht erwartet.
Rewind and rediscover.
Rewind and rediscover, die Balance hier in diesem Podcast zwischen neuen Rockbands und Rocknews, muss man auch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, damit wir das alles nicht vergessen. Und wir schauen diesmal ins Jahr 1978 und zwar nehmen wir einen der ikonischen Songs von Queen unter die Lupe, Fat Bottom Girls. Dieser Track aus dem Jahr 78 ist mehr als nur ein Rocksong. Er ist eine Hommage an Körpervielfalt, ein musikalisches Statement und ein echtes Stück Popkulturgeschichte. Lass uns mal tiefer einsteigen in die Entstehung, in die Bedeutung und das Erbe dieses Songs, der bis heute Diskussionen auslöst und Menschen weltweit begeistert. Fat Bottom Girls wurde von Queen-Gitarrist Brian May geschrieben und erschien auf dem 7. Studioalbum der Band Jazz, das 1978 veröffentlicht wurde. Interessanterweise wurde der Song zusammen mit Bicycle Race als Doppel-A-Seite veröffentlicht. Beide Lieder nehmen in ihren Texten direkt Bezug aufeinander. In Bicycle Race heißt es Fat Bottom Girls, they'll be riding today, während Fat Bottom Girls mit Get on your bikes and ride endet. Diese gegenseitige Referenzierung war ein cleverer Marketing-Schachzug und sorgte dafür, dass beide Songs im kollektiven Gedächtnis der Hörer verankert blieben. Brian May selbst sagte in Interviews, dass er mit dem Song eine humorvolle, aber ehrliche Hommage an Frauen mit Kurven schreiben wollte, inspiriert von seinen eigenen Erfahrungen. Aber gut, musikalisch zeichnet sich Fat Bottom Girls durch seine kraftvolle, bluesigen Gitarrensound aus. Brian May verwendet hier eine offene Drop-D-Stimmung, eine Seltenheit in Queens Repertoire. Und der Song, der beginnt nicht etwa mit einer Strophe, sondern direkt mit dem eingängigen Refrain, was ihm sofort Wiedererkennungswert verleiht.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
Ja, die Instrumentierung, die ist da massiv, fast hymnisch, und Brian Mays wuchtige Riffs, Freddie Mercurys unverwechselbare Stimme und Roger Taylors kraftvolles Schlagzeugspiel machen den Song zu einem Paradebeispiel für den Hardrock-Charakter, den Queen Ende der 70er Jahre kultivierte. Und der Text von Fat Bottom Girls, der feiert Frauen mit kurviger Figur und bricht mit den vorherrschenden Schönheitsidealen der Musikindustrie. Zeilen wie Fat Bottom Girls, You Make the Rocking World Go Round sind sowohl eine Anerkennung als auch eine augenzwinkernde Feier von Körpervielfalt. May sagte dazu, dass er es immer gut fand, wenn Frauen stark und geerdet wirken. Das war keine Modeerscheinung, sondern etwas Dauerhaftes. Allerdings sorgten einige Textpassagen für Diskussionen, besonders die Zeile Left Alone with Big Fat Fanny, She Was Such a Naughty Nanny, wurde als problematisch empfunden. Kritiker warfen der Band vor, sexistische Klischees zu bedienen, und in den letzten Jahren wurde der Song deshalb auch kontrovers diskutiert. Etwa 2023, als er aus einer kinderfreundlichen Version des Queen Best of Albums gestrichen wurde. Fat Bottom Girls war zwischen 78 und 1982 ein fester Bestandteil der Live-Shows von Queen, und auch bei Tourneen mit Adam Lambert fand der Song seinen Platz in der Setlist. Seine Rezeption war durchweg positiv. Er erreichte damals Platz 11 der britischen Single-Charts und Platz 24 in den US Billboard Hot 100. Und viele Fans zählen ihn bis heute zu den besten Rockhymnen der Band. Trotz oder gerade wegen seiner Kontroversen bleibt Fat Bottom Girls ein bedeutender Song in Queens Diskografie. Der Song, der wurde in Filmen, in Serien, in Werbespots verwendet und von anderen Künstlern gecovert und in unzähligen Playlists gefeiert. Er ist ein Zeitdokument, entstanden in einer Ära, in der Rockmusik mehr wagen durfte, aber heute durch eine Perspektive, durch eine andere, durch eine neue Perspektive hinterfragt wird. Und das ist auch gut so, ja. Und diese Spannung zwischen damals und heute macht den Song bis heute natürlich auch relevant. Fat Bottom Girls ist mehr als ein Rocksong, er ist ein Statement, eine popkulturelle Momentaufnahme, eine Hymne für Vielfalt und Selbstbewusstsein, und Queen ist es gelungen, mit diesem Lied sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich ein Zeichen zu setzen. Laut, unüberhörbar und ikonisch. Das war's für diese Woche wieder. Das war Nachts im Plattenladen. Ich hoffe, du konntest wieder viel mitnehmen, und ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Ansonsten klickt euch rein, hier abonnieren, Glocke klingeln, folgt auf Instagram und was man sonst noch so alles machen kann. Ansonsten hört euch noch die Playlist an. Don't Sleep, die Playlist zum Podcast. Mein Name ist Chris und ich verabschiede mich mit einem freundlichen, aber bestimmten Rockin' Fuckin' Roll.